ARD.
Wer? Wie? Wo?
Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs
und Polly Plapperschlange.
Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
Hey, pst! Hier spricht Fox Schlaufuchs. Heute sind Polly, meine Lieblingsplapperschlange, und ich mit dem Wunderwigwam mal nicht losgezogen und machen es uns einfach mal so gemütlich. Manchmal braucht man halt eine Pause. Vielleicht kann ich mich ja in Ruhe meiner Schneckensammlung widmen oder einfach mal die Pfoten hochlegen. Das ist auch mal schön, auch wenn ich gerne reise und die Welt entdecke. Wenn ich nur an die tollen Bauwerke denke, die Menschen errichtet haben, zum Beispiel die, in denen sie ihre Religion ausüben, gigantisch toll. Ah, ich habe eine Idee. Wir gucken uns die einfach aus der Ferne mal näher an. Also komm mit. Herrlich, so ein entspannter Tag im Wunderwigwam. Ich mache mir erstmal einen Tee. Polly, magst du auch einen?
Nein, danke, Foxy. Oh, eine Nachricht auf meinem Handy. Ui, wie toll, Fox, die ist von Peggy.
Mach Sachen. Peggy, deine Schwester aus Philadelphia, meldet sich mal wieder.
Ja.
Ich meine, du bist natürlich meine lieblingsallerbeste Polly, aber mit Peggy war es auch immer lustig im Wunderwigwam. Was schreibt sie denn?
Nichts.
Wie nichts?
Sie hat eine Sprachnachricht geschickt.
Dann mach an, schnell. Ich bin ja so gespannt, wie es ihr geht.
Hello, hi and howdy, Polly. Juhu, Foxy Darling. Wie geht's, wie steht's? Also bei mir ist alles pretty prima. Aber ich melde mich trotzdem mit die Bitte, mit euch eine klitzekleine Rat zu schlagen.
Sie will einen Online-Sportkurs mit uns machen?
Das glaube ich kaum, Foxy. Ich denke, sie fragt uns nach einem Rat, einem Tipp.
Ach so, puh, da bin ich erleichtert. Nach Sport ist mir gerade gar nicht. Aber einen Rat, den gebe ich immer gern. Lass mal hören, was sie wissen möchte.
Ich habe hier ja in Philadelphia viele Freundinnen und Friends, also Freunde, und von denen manche sind in einer Religion, also in einer Religion. Das war ich noch nie. Und Polly auch nicht. Unsere ganze große Family nicht. Weil Plapperschlangen haben keine Religion. Find ich voll okay. Aber meine Freunde sagen, mit der Religion können sie mit ihren Sorgen besser umgehen. Und sie sind mutiger. Religion gibt ihnen irgendwie Freude. Und jetzt frage ich mich, soll ich vielleicht auch bei einer Religion mitmachen? Und wenn ja, bei welche? Also ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ich brauche Help. Also könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen? Ruf mich doch mal an. Bye und ciao-di, howdy.
Puh, das ist aber eine plapperschwere Frage, die Peggy da beschäftigt.
Ich finde, die kann man eigentlich nur für sich selbst beantworten.
Ich würde dir aber trotzdem gerne helfen.
Okay, dann fangen wir mal mit dem an, was wir bis jetzt wissen.
Also, es gibt 5 Weltreligionen.
Ja, das sind die großen Glaubensgemeinschaften wie Christentum,
Islam
und das Judentum.
Dann die an Buddha glauben.
Richtig, also der Buddhismus und
der Hinduismus.
Und darüber hinaus noch viele andere kleinere Glaubensgemeinschaften.
Die lassen wir jetzt aber erstmal weg, sonst verlieren wir noch den Überblick.
Da hast du recht, Polly, gute Idee.
Ich hol mal mein Pad.
Und ich trinke endlich mal meinen Tee. Und dann suche ich mal meine Schätzekiste. Hier müsste sie doch irgendwo stecken.
Was suchst du denn genau?
Ah, ich hab sie. Hier, das ist eine Kiste mit alten Schlaufuchs-Familienschätzen.
Ich liebe Shisha-Schätze. Sind da auch funkelnde Edelsteine oder glitzerndes Gold dabei?
Nein, Polly, keine solchen Sachen. Da sind Dinge drin, die in unserer Familie wichtig waren und die wir uns von Generation zu Generation in die Pfote gedrückt haben. Aha, hier, schau mal. Dieses kleine Kreuz ist von meinem Urgroßonkel Reinecke.
Aha, im Christentum spielt das Kreuz eine wichtige Rolle. War dein Onkel denn ein Christ?
Nein, aber der Fuchs kommt in der Bibel vor.
Echt? Wie cool.
Naja, wie man es nimmt. Also der Fuchs stand eher für List und Bosheit. Und Onkel Reinecke war es wichtig zu zeigen, dass wir nicht so sind.
Kreuz und Bibel gehören in jede christliche Kirche. Wart mal, da habe ich doch glatt eine Idee.
Was suchst du denn?
Christen, Moslems, Juden, Kirche, Moschee, Synagoge. Ha, ich hab's!
Ein Podcast?
Ja, sogar eine Mini-Reihe. Die habe ich kürzlich durch Zufall entdeckt und die passt Polly Plapper prima wie die Pfote aufs Auge. Sie heißt gleich oder anders zu Besuch in einer Kirche, Moschee und Synagoge.
Oh, das klingt gut. Da bekommen wir sicherlich einen guten Einblick in die unterschiedlichen Gotteshäuser.
Ja, genau wie wir es wollten. Und schau mal, hier steht, der Podcast beginnt damit, dass die evangelische Pauline ihre Freundinnen Annalena und Julia in deren Kirche besucht. Die beiden sind katholisch und Messdienerinnen in der St. Josef-Gemeinde in Offenbach bei Pfarrer Michael Kunze.
Aha, bin gespannt, was sie zu erzählen haben. Also mach an.
Raus aus dem Wigwam.
Wer in eine katholische Kirche kommt, findet gleich am Eingang ein oder auch mehrere Weihwasserbecken. Das sind mit Wasser gefüllte Schalen. Die Katholiken nehmen sich daraus, wenn sie in die Kirche kommen, mit dem Finger ein bisschen Wasser und machen damit vor der Brust das Kreuzzeichen.
Das ist halt ein Symbol für die Taufe, weil man ja auch mit Wasser getauft wurde. Das ist geweihtes Wasser.
Das ist eine ganz alte Tradition, also ein ganz alter Brauch. Jesus ist ja am Kreuz für uns gestorben und wir denken es nicht nur, sondern wir versuchen das auch zu spüren und deswegen machen wir ein Kreuzzeichen. Und sagen dann, wenn wir an die Stirn gehen, im Namen des Vaters, wenn wir an die Brust gehen, des Sohnes, an die Schulter gehen und des Heiligen Geistes.
Der Altar ist eine Art Tisch. In der St. Josef-Kirche ist er aus Stein. Auf ihm liegt ein weißes Tuch. Darauf befinden sich ein kleines Kreuz mit Jesus, drei Kerzen und Blumenschmuck.
Das ist eigentlich so der Mittelpunkt der Kirche. Und auf dem findet die Wandlung statt, wenn man das Brot und den Wein wandelt.
Das ist ein ganz wichtiger Teil im Gottesdienst, wo wir daran denken, dass Jesus mit seinen Freunden zusammen gewesen ist, zusammen gegessen hat und das letzte Abendmahl gehalten hat und dann gesagt hat, wenn ihr das auch tut, dann bin ich mitten unter euch. Und zwar nicht nur im Kopf oder im Herz das auch, sondern auch, er ist da in den Gestalten von Brot und Wein, so sagt man in der katholischen Kirche. Und so wie wir, wenn wir zusammen essen, oftmals um einen Tisch sitzen, so versammelt Gott die Menschen um einen Altar.
Also der ganze Bereich, wo der Altar und das Lesepult draufsteht, das ist eigentlich das Wichtigste. Und das Lesepult nennen wir Ambo.
Zu jedem Gottesdienst gehört sowohl das Lesen in der Heiligen Schrift, das Beten und Singen, als eben auch die Gaben von Brot und Wein. Also alles gehört zusammen und man kann sich eigentlich nichts wegdenken.
Also auf dem Altar, da wird das Abendmahl vorbereitet.
Und dann, wenn das Brot hochgehalten wird, dann klingeln wir einmal. Und wenn der Wein hochgehalten wird, dann klingeln wir auch.
Im Altarraum einer jeden Kirche gibt es auch ein größeres Kreuz. Es erinnert Christen daran, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. In der St. Josef-Kirche hängt das Kreuz von der Decke herab. Darunter steht ein großer Stein, der in der Mitte wie aufgesprungen aussieht. Dort befindet sich ein goldenes Kästchen.
Das nennen wir Tabernakel, das Ganze, und da sind die Hostien drin, die ja dann auch im Gottesdienst ausgeteilt werden beim Abendmahl.
Das sind die gewandelten Hostien, also das gesegnete Brot, was ja für uns bedeutet, Jesus ist in diesem Brot mitten unter uns. Und dann ist das Brot für uns so wichtig, dass wir das nicht einfach in den Schrank räumen, sondern sagen, nee, wenn Jesus da drin ist, wenn wir in diesem Brot Gott begegnen, dann haben wir einen besonderen Ort und das nennen wir Tabernakel.
Links neben dem Tabernakel ist das ewige Licht. In den Tagen vor Ostern ist das Licht nicht an, weil da eben Jesus noch nicht auferstanden ist. Und das ist jetzt sozusagen das Licht für die Auferstehung.
Daran erkennt man auch zum Beispiel den Unterschied zwischen einer evangelischen und einer katholischen Kirche. Wenn irgendwo in einer Kirche ein ewiges Licht brennt, so eine rote Kerze, dann ist es eine katholische Kirche. Da seht ihr in dem Beichtstuhl. Es ist alles dunkel da drin. Normalerweise gibt es da auch Licht.
Auf der einen Seite sitzt der Pfarrer und auf der anderen Seite sitzt jetzt derjenige, der beichten möchte. Und dazwischen ist halt so ein graues Tuch. Also man kann halt den anderen nicht so richtig erkennen. Man sieht jetzt nur Umrisse.
Also man geht meistens zum Beichten, wenn man jetzt was Falsches gemacht hat oder was Schlechtes gemacht hat.
Und da kann man dann einfach in einem Gespräch zum Beispiel sagen, oh, ich habe mich gestritten, ich habe mich blöd benommen. Und dann kann man im Gespräch miteinander gucken, was das eigentlich war.
Das ist die Orgel der St. Josef-Kirche. Sie besteht aus vielen großen und kleinen Pfeifen und befindet sich auf der Empore über dem Kirchenportal. Ganz schön viele Tasten hat so eine Orgel. Nicht nur nebeneinander, sondern in zwei Reihen hintereinander. Außerdem Pedale für die Füße und Register, mit denen man den Klang der Orgel verändern kann.
Die Orgel dient natürlich dazu, dass wenn die Gemeinde singt, wir singen im Gottesdienst immer sehr viel, dass die Gemeinde unterstützt in ihrem Gesang.
Julia, Annalena und Pfarrer Michael Kunze führen zu einem weiteren wichtigen Ort in der Kirche, dem Taufbecken.
Man wird getauft, indem man von dem Taufwasser ein bisschen über den Kopf gegossen kriegt.
Und das macht der Pfarrer und das ist meist im normalen Gottesdienst. Und das ist so der erste Schritt, wo man in die christliche Gemeinde aufgenommen wird. Und deshalb bekreuzigen wir uns ja auch mit dem Weihwasser, wenn wir in die Kirche reinkommen.
Rein in den Wigwam!
Das war doch tatsächlich sehr interessant.
Wir sollten aber noch rausfinden, ob man beim Abendmahl nicht auch Saft trinken kann. Auf Wein hätte Peggy bestimmt keine Lust. Meinst du, der wird auch in anderen Gotteshäusern getrunken?
In einer Moschee bestimmt nicht. Soweit ich weiß, ist Alkohol im Islam verboten.
Na, das wird Peggy schon mal gefallen. Meinst du, das hat Gott bestimmt?
Weiß ich nicht. Aber es heißt Allah. So nennen die Muslime ihren Gott. Und da fällt mir ein... Warte kurz, hier in der Kiste müsste doch auch... Ah, ich hab's! Tante Wilmas hübsche kleine Gebetskette.
Tante Wilma? Gebetskette?
Ja, sie war Wüstenfüchsin und wohnte in Nordafrika. Dort leben viele Muslime.
Die an Allah glauben.
Genau, Tante Wilma war in Marokko in der Sahara-Wüste unterwegs.
Ah, das passt doch Polly prima. Hier im Podcast geht's nämlich weiter mit einem Besuch in einer Moschee.
Dem Gotteshaus der Muslime.
Yep. Und zwar besucht die Klasse 4D der Liebfrauenschule eine Moschee mitten in Frankfurt.
Wie spannend. Mach schnell an.
Raus aus dem Wigwam.
An der Tür steht ein Schild und dort steht, bitte nicht laut reden. Die Kacheln sehen mit Blumen verziert und mit anderen Mustern. Blau, rot, weiß, grün und der Rahmen ist Gold.
Und die Treppe herunter ist gerade Herr Dr. Quell gekommen.
Herzlich willkommen in unserer Gemeinde.
Er ist der Imam dieser Moschee. Ein Imam ist der Vorbeter beim islamischen Gebet.
Wir müssen jetzt am Eingang die Schuhe ausziehen. Vor uns steht jetzt so ein großes Regal. Vom Schuhregal aus gibt es einen Durchgang zu einem weiteren Raum. Da gehen wir jetzt rein. Der Raum, in dem wir jetzt sind, ist sehr groß. Es gibt viele Fenster und viele Säulen. Und hier gibt es noch blaue Kacheln. Herr Dr., warum muss man eigentlich die Schuhe ausziehen?
Wir beten auf dem Boden. Aus diesem Grunde muss der Gebetsraum sauber sein. Und genau aus diesem Grund ziehen wir die Schuhe aus.
Ich habe überall so Ketten gesehen. Wofür sind die eigentlich?
Die sind für ein zusätzliches Gebet gedacht. Das sind 99 Perlen, mit denen man 33 Mal Subhanallah sagt. Niemand ähnelt Gott. 33 Mal Alhamdulillah. Wir danken Gott, dem einen Gott. Und 33 Mal Allahu Akbar. Gott ist der Größte. Das ist kein Pflichtgebet, sondern ein zusätzliches Gebet, welches man im Anschluss der fünfmaligen Gebete jeden Tag verrichtet.
Wir haben gelesen und gehört, dass man sich die Hände waschen muss, mussten wir jetzt aber nicht machen.
Wir haben vor dem Gebet eine rituelle Waschung. Nun haben wir nicht vor, ein Gebet zu verrichten, sondern eine Moscheeführung durchzuführen. Deswegen war das nicht notwendig.
Was sind die heiligen Zeichen in der Moschee?
Heilige Symbole oder Zeichen haben wir in unseren Gebetsräumen nicht. Das Heilige ist, dass wir Gott anbeten und das geschieht durch die Zuwendung in Richtung Mekka. Mekka ist eine Stadt in Saudi-Arabien, in der sich das Haus Gottes befindet, die Kaaba. Die Kaaba wurde vom Propheten Abraham errichtet und an Gott geschenkt. Und Gott hat dieses Haus durch ein Gebot im Koran als das heilige Ort, an den sich die Muslime wenden, ausgesucht.
Das, was bei uns der Gottesdienst ist, wird das hier auf Arabisch gemacht oder auf Deutsch oder auf welcher Sprache?
Wir beten in Arabisch, weil das die originale Schrift ist und predigen in der jeweiligen Heimatsprache.
Das Vortragspult, die Predigtkanzel und die Gebetsnische sind in einer Moschee besonders wichtig.
Hier auf der linken Seite haben wir unseren Vortragspult, von dem aus der Imam seine Predigt hält. In der Mitte haben wir die Gebetsnische, in dem der Imam den Teilnehmern am Gebet vorbetet. Und auf der rechten Seite haben wir die Predigtkanzel, von dem aus der Imam an Freitagen und an den beiden jährlichen Feiertagen predigt. Also der ursprüngliche Gedanke von einer Predigtkanzel ist, dass der Imam von einem höheren Ort die Betenden sieht und denen vorbetet.
Warum ist da bei der Predigtkanzel so ein Stoff drauf oder so? Auf den Stufen, auf den Treppen.
Weil das weicher sein soll für den Imam und wenn er steht, soll er keine kalte Füße bekommen.
In jeder Moschee gibt es einen Koran. Da steht Gottes Wort drin. Wo liegt der Koran hier?
Der Koran liegt auf dem Vortragspult und auf den Fensterbänken liegen Korane für die Teilnehmer am Gebet. Ich zeige euch eins.
Also der Koran ist auf Arabisch geschrieben und der Einband ist grün und hat ein goldenes, schönes Muster drauf. Die Seiten sind auch schön gestaltet. Singt man hier auch?
Singen tun wir nicht. Wir rezitieren den Koran jedoch in einem bestimmten Ton. Dies ist jedoch kein Gesang, so wie das in den Kirchen üblich ist.
Können Sie das mal vormachen?
Ja, gerne. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen.
Ich glaube, am Anfang hat er gesagt, Gott ist groß.
Ich habe mit dem Wort Gottes begonnen, indem ich gesagt habe, Gott ist der Allbarmherzige und habe mit dem Vers begonnen, mit dem ersten Vers, in dem sinngemäß gesagt wird, Dank sei Gott, dem Herrn der Welten.
Wir haben gelesen, dass die Männer und Frauen getrennt beten. Wieso ist das so?
Das ist die islamische Tradition, dass die Frauen und Männer in separaten Reihen beten. Sie können in einem Gebetsraum beten, wobei die Reihen separat aufgereiht werden müssen. Und die Kinder beten auch in der Regel hinter den Erwachsenen und vermischen sich auch nicht in den Reihen, in denen die Erwachsenen beten.
Wie wird man eigentlich Muslim?
Muslim wird man dadurch, dass man sich zur Religion bekennt. Im Islam gibt es keine Taufe, es gibt kein Ritual, keine Zeremonie, durch den der Muslim Muslim wird. Sobald der Jugendliche erwachsen wird und zwischen dem Guten und Bösen unterscheiden kann, setzt er sich mit der Religion auseinander und bekennt sich zur Religion oder wendet sich von ihr ab. Dazu gibt es jedoch keine offizielle Zeremonie in der Gemeinde. Dies ist eine Beziehung zwischen der Person und Gott.
Rein in den Wigwam.
Sehr sympathisch. Hast du gehört, in einer Moschee bekommt man wegen dem Tippitoppi-Teppich keine kalten Füße und somit auch keine kalten Bauchschuppen. Und wie hingebungsvoll der Imam den Koran rezitiert hat.
Spannend finde ich ja auch, dass es bei all den Unterschieden auch Gemeinsamkeiten zwischen den Weltreligionen gibt. Zum Beispiel heilige Schriften.
Schriften? Das hätte ich mir denken können, dass du die gut findest, Fox.
Naja, ich mag nun mal das geschriebene Wort.
Also, wir wissen jetzt, die Christen haben die Bibel, den Koran gibt's im Islam.
Und im Judentum die Tora.
Ah, und über die erfahren wir bestimmt mehr in der dritten Podcast-Folge. Hier steht, Maya, Chani und Joel sind jüdischen Glaubens.
Das heißt, sie feiern ihre Gottesdienste und religiösen Feste in einer Synagoge.
Genau, und zwar in der größten Synagoge Frankfurts. Dorthin nehmen sie Ali, der ist Moslem, und die evangelische Rebecca mit. Das klingt prima, plapper, aufregend. Ich mach an, ja?
Ja, das ist sicherlich spannend.
Raus aus dem Wigwam.
Woher kommt eigentlich das Wort Synagoge?
Aus dem Griechischen.
Bet Knesset bedeutet ein Versammlungshaus. Das ist das hebräische Wort für Synagoge.
Hier ist auch ein sehr großes Gebäude. Sieht auch schön aus.
Da sieht man so Dreiecke, blaue Dreiecke. Und die sind halt unterschiedlich in blau und goldenen Tönen angemalt.
Was bedeutet dieses Zeichen mit diesen drei Sternen?
Also es ist der Davidstern und es gab ja einen König, der hieß David. Und der hat diesen Stern auf seinen Rüstungen gehabt und auf seinem Schild. Ja, und dann wurde es übernommen und zum Beispiel auf der Flagge von Israel ist so ein Stern zu sehen.
Die Decke ist sehr hoch.
Es sind sehr viele Symbole vom Judentum.
Mhm, da an diesen Kacheln so an der Seite.
Sie sehen aus wie Drachen.
Sind Löwen. Sie beschützen sozusagen die Tora.
Moses hat die 10 Gebote bekommen und auch die Tora geschrieben.
Also es gibt eine schriftliche und eine mündliche. Und in dem mündlichen stehen alle Halachot, die Religionsgesetze.
Es gibt, wo die Tora drin ist, also Schrank, Aron, das heißt auf Hebräisch. Und da sind manche Muster, also in jeder Synagoge gibt es andere.
Da sind die Tora-Rollen drin. Das glänzt, also man spürt innerlich, dass es was in sich hat, also dass es was Wertvolles ist. An den Tagen, wo die Tora gelesen wird, wird sie aus dem Schrank rausgeholt.
Also da kriegt man eine Tora-Rolle und dann geht man die Treppen, die Stufen runter. Und dann eigentlich versucht man so rumzugehen, dass jeder mit dem kleinen Finger sozusagen die Tora berühren kann und dann küssen kann. Aber eigentlich ist es so, dass man keinen großen Umweg gehen soll, sondern direkt zur Bima, also zum Pult.
Also wenn man jetzt sehr religiös ist, wie oft muss man dann am Tag beten?
Also 3-mal, Schacharit, Mincha und Tarvit. Also Schacharit ist am Morgen, Mincha ist Nachmittag, Abend und Mariv ist fast Nacht.
Also dann haben wir einmal den Gebetschal, die Talit, ein Gebetsbuch, den Zidur und die Tfilin, das sind die Klötzchen mit den Lederschnüren, die ein Mann sich jeden Morgen umbinden muss am linken Arm. Also hier ist dann der Anfang und dann liest man von rechts nach links.
Also sind das einzelne Abschnitte mit Geschichten oder ist einfach alles zusammen?
Es gibt Gebete und die sind da jeweils eingeteilt dann.
Wie läuft eigentlich ein Gottesdienst ab? Also wie betet man?
Ja, also man kommt rein und dann gibt es einen Vorbeter und dann gibt es einen Zidur. Zidur kommt aus dem Hebräischen Seder und Seder heißt Ordnung. Das ist sozusagen an der Tagesordnung. Das heißt, jeder religiöse Jude betet in Zidur jeden Tag. Und wenn man halt in die Synagoge kommt, dann betet man hier im Zidur.
Tut man das Singen während dem Gebet oder wird es ganz einfach vorgelesen?
Ja, das singt man. Ashrei Yoshve Beveitecha. Ich preise dich, mein Gott, o König, und segne deinen Namen immer und ewig. Jeden Tag lobe ich dich und rühme deinen Namen immer und ewig. Die üben, denke ich, für eine Bar Mitzwa. Der Junge, der ist jetzt 12 und wenn er 13 ist, dann muss er da auf diesem Pult vorlesen aus der Tora. Und das ist die Bar Mitzvah und so wird er dann zum Mann.
Rein in den Wigwam.
Also Polly, ich verbinde mit dem Judentum ja auch immer die Menorah, den berühmten siebenarmigen Leuchter. Er symbolisiert die Schöpfung der Welt in 7 Tagen.
7 Tage? Daran glauben doch auch die Christen, nur ohne Leuchter.
Stimmt, schon wieder eine Gemeinsamkeit, also fast. Und weißt du was? Ich müsste irgendwo noch eine Mini-Menorah haben.
Also was sich alles in eurer Schlaufuchs-Familienschatzkiste versteckt, toll.
Ha, hier ist sie. Die brachte ein Onkel meines Vaters mal mit, als er uns aus Israel besuchen kam. Konrad der Königsfuchs hieß er. Israel ist ja das einzige Land der Erde, in dem vor allem jüdischgläubige Menschen leben.
Wie wunderschön der Leuchter ist. Also das mag ich an Religionen. Das zu Ehren der Götter, an die die Menschen glauben.
Also zum Beispiel Jahwe im Judentum?
Ja genau, also dass ihnen zu Ehren so viele schicke, schöne, wunderbar wertvolle Dinge gefertigt werden.
Das ist im Hinduismus und Buddhismus auch so. Dort gibt es zwar keine Kirchen oder Synagogen oder Moscheen, aber ganz wundervolle Tempel. Mach doch mal die nächste Folge deiner Podcast-Reihe an. Hinduismus und Buddhismus fehlen ja noch.
Ja, stimmt. Lass mal sehen.
Ja, und?
Du, Fox, die sind nicht da.
Wie nicht da?
Vielleicht sind die noch nicht fertig.
Ja, und was machen wir jetzt? Wir können doch nicht Peggy beraten, bevor wir nicht alles wissen.
Vielleicht schauen wir mal in der Bücherei vorbei.
Also, Polly, das macht mich jetzt richtig glücklich.
Was?
Dass du mit mir zusammen nach Büchern suchen möchtest.
Aber Lila, logisch. Das Internet mit all seinen Infos ist toll, aber Bücher sind es doch auch. Beides hat was und zusammen sind sie geradezu wunderwigwambar.
Und wenn wir uns schlau gemacht haben, dann rufen wir Peggy an.
Das machen wir.
Also losgezogen und Schluss gemacht für heute.
Aber ich hätte da noch was.
Polly.
Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
Genau. Ciao mit Hau.
Das war der Wunderwigwam Kinderpodcast.
Mit Box Schlaufuchs und Polly Plepperschlange.
Vom Hessischen Rundfunk.
Diesmal von Juliane Spatz und Christiane Kreiner. Ach, und Polly?
Ja, Foxy Schlaufuchs?
Kennst du schon die ARD-Audiothek?
Na klar, da gibt's doch lauter tolle Podcasts, auch für Kinder.
Und zwar kostenfrei und ohne Werbung.
Ich such da gleich was Spannendes. Heute ist doch Wunderwigwam-Tag und Geschichten anhören gehört für mich für chillige Stunden ganz einfach dazu. Ciao!